Also diese Vorlesung ist überschrieben Antike und mittelalterliche Philosophie und ich werde Ihnen in dieser Vorlesung mit einigen wichtigen Denkern aus diesen Epochen vertraut machen. Und das ist natürlich eine Auswahl, weil wir nur 15 Sitzungen haben, selbstverständlich. Wichtig ist vor allem, und ich glaube, das ist, was Sie festhalten sollen, dass Sie mal einen Gang durch diese Epochen gemacht haben. Wir fangen bei den Präsokraten an und werden bei Descartes enden, also die Öffnung der Neuzeit. Und für Sie ist wichtig, dass Sie mal sehen, wie die Philosophie sich im Laufe dieser Zeit entwickelt hat. Aber nochmals, das ist natürlich eine Auswahl. Und diese Auswahl ist persönlich, sowohl im Hinblick auf die Denker, und ich muss da natürlich ein bisschen pädagogisch vorgehen, ich muss sorgen, dass Sie das zu hören kriegen, was Sie auch weiter für Ihr Studium brauchen, natürlich. Aber dennoch versuche ich natürlich die rauszugreifen, von dem ich denke, dass sie, wenn man diesen Zug durch die Epochen macht, am wichtigsten sind. Also persönliche Auswahl, wo es um die Denker geht, aber auch wo es um die Themen geht. Also ich habe ausgewählt, was Ihnen am besten erlaubt, einen solchen roten Faden durch die Geschichte zu ziehen. Als Motto für diese Sitzung, weil ich werde jetzt wieder, wie ich das früher gemacht habe, für jede Sitzung eine solche Folie machen. Und diese Folie, die können Sie über Klicks sich besorgen. Und ich werde jetzt das Passwort an die Wand schreiben. Ich kann das nicht sagen. Das werde ich also jetzt tun. Es ist aber sehr leicht festzuhalten, glaube ich. Und da werden Sie immer, also spätestens am Montagmorgen, die Folie für die Sitzung finden und auch weitere Texte. Alles groß geschrieben. Das A ist also groß geschrieben. Okay. Also ich habe... für jede Sitzung wähle ich dann ein Motto aus. Das habe ich diesmal aus Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie genommen. Nicht, dass ich ein Anhänger von Hegel bin, aber ich dachte, als ich durch diese Werke blätterte, hey, das kann ich gut gebrauchen, um Ihnen zu vermitteln, was ich denke, das wichtig ist. Ich lese das Zitat mal vor. Wovon man am wenigsten weiß, darüber kann man am gelehrtesten sein. Und das trifft vor allem bei den Präsokraten zu, weil da ist eigentlich wenig Material überliefert. Und wenn Sie sich die Geschichten der Philosophien anschauen, nee, ich muss eigentlich eher sagen, wenn Sie sich die Bücher von Philosophen anschauen, weil Personen, die Geschichten der Philosophie schreiben, brauchen nicht notwendigerweise Philosophen zu sein, aber die sich als Philosophen betrachten und dann sich mit der Spätantike, mit Präsokraten philosophisch auseinandersetzen wollen, das wird ab und zu ein bisschen spekulativ. Das heißt, jeder Denker holt sich gerne das, was er als zentral für die Philosophie betrachtet. Und das macht ja auch Sinn, weil das sind ja die allerersten Philosophen. Und wenn man jetzt herausstellen will, was die Philosophie eigentlich ist, dann sucht man da genau die Philosophen raus, die das machen, was sie eigentlich am wichtigsten in der Philosophie finden. Das habe ich auch gemacht bei dieser Auswahl für heute. Passen Sie also auf, dann sehen Sie, wie ich über die Philosophie denke. Erster Punkt, Formalien. Die allgemeine Literatur zu dieser Vorlesung habe ich im Vorlesungsverzeichnis genannt. Aber ich hänge nicht an diese Literatur. Sie können meinetwegen jede Geschichte der Philosophie nehmen. Bei allen kann man Abstrich machen und Positives behaupten. Nehmen Sie einfach, was Ihnen lieb ist. Wichtig ist aber, dass Sie immer mehreres nehmen, nebeneinander. Dass Sie ein bisschen sehen können, wie die Perspektiven sich leicht wechseln können. Zweiter Punkt. Wie ja schon gesagt, die Pläne und Texte werden in Klicks gestellt. Drittens, jetzt wird es wichtig, alle Studierende, die einen Schein oder ECTS-Punkte erwerben wollen, müssen die Anwesenheitsliste ausfüllen. Das gilt für die Philosophen, für Theologen, für Erasmus-Studenten, eigentlich für alle, die also bezeugt haben wollen, dass sie in der Vorlesung dabei sind. Und diese Teilnehmerliste sieht so aus, und die geht ja schon rum, mehrere Exemplare. Wenn Sie das jetzt nicht während der Vorlesung also ausgefüllt haben, es liegen da noch zwei weitere, das können Sie dann nachher tun. Und die Namen kommen dann nachher auf einer Anwesenheitsliste stehen, die dann bei jeder Sitzung rumgeht, und machen Sie dann ein Kreuz. Okay, Sie können hier natürlich fuschen und jemand anderes ein Kreuz für Sie setzen lassen, obwohl Sie nicht kommen. Das müssen Sie natürlich selbst wissen. Das ist Ihr eigenes Gewissen. Da fusche ich nicht rein. Wir verbleiben aber so, und das hat einen pädagogischen Zweck. Sie dürfen maximal 2-mal fehlen. 3 bis 5, dann brauchen Sie einen Attest, und dann müssen Sie auch mit mir absprechen, wie das ausgeglichen werden kann. Mehr als 5 Male, dann haben Sie zu wenig Stoff absorbiert, dann gilt diesen Kurs also als nicht bestanden. Zusammengefasst, also alle Studierenden, die die Anwesenheit bezeugt haben wollen, füllen die Anwesenheitsliste aus. Weiter, wichtiger Punkt. Alle Studierenden, die einen Schein oder ECTS-Punkte haben wollen, mit Ausnahme der Theologen, füllen auch die Protokollen aus. Das gilt auch für Erasmus-Studenten. Also für 3 ECTS-Punkte müssen Sie nicht nur hier sitzen, sondern auch zuhören und das, was Sie gehört haben, in maximal 300 Wörter zusammenfassen. Das ist eine pädagogische Übung, damit Sie die Sache für sich selbst abspeichern. Ja, und dieses Protokoll reichen Sie spätestens am nächsten Montag folgend auf der Vorlesung um 12 im Sekretariat ein bei Frau Korb. Sie benutzen dazu die Vorlage, die Sie auf der Homepage finden können des Seminars. Das ist genau dieses Formular, was Sie hier sehen. Das hat ja 2 Seiten. Sehen Sie? Oh. Also das ist die erste, das ist die zweite, und Sie können das auch mit mehreren zusammentun. Wie Sie das handhaben wollen, müssen Sie selbst wissen. Ja? Drittens, fünftens. Die Theologen füllen kein Protokoll aus, sondern die werden nachher von mir mündlich geprüft. Und die wählen aber einen Text, der in der Vorlesung angesprochen worden ist, aus als Grundlage für die Prüfung. Diese Auswahl muss aber von mir zugestimmt werden. Kommen Sie deshalb rechtzeitig in der Sprechstunde. Und hier würde ich auch raten, arbeiten Sie in Gruppen zusammen. Ja? So eine Lerngruppe von 5 oder 6 Personen. Nächster Punkt, es gibt kein Tutorat für die Theologen. Der kann ich also kurz sein. Nächster Punkt, für die Philosophen, die 10 ECTS-Punkte erwerben wollen, gilt Teilnehmerliste, Protokoll plus zusätzlich ein Tutorat. Das Tutorat wird angeboten donnerstags von 12 bis 2 in Raum 1, 2, 3, 1. Der Tutor ist Mathis Lessau, der ist auch hier und der wird am Ende der Vorlesung sich hier aufhalten. Wenn Sie also Fragen haben, dann können Sie die an ihm stellen. Donnerstag von 12 bis 14 Uhr. Und da noch ganz wichtig, leider bin ich nächste Woche Montag und übernächste Woche Montag nicht hier in Freiburg. Die Vorlesung muss also verschoben werden und ich verschiebe diese Vorlesung auf Mittwoch von 8 bis 10. Dafür muss ich mich entschuldigen. Okay, gibt es hier Fragen zu diesen Formalien? Die Formalien weichen nicht viel ab, als was immer für die Vorlesung gilt. Also Sie können dann auch einen alten Kommiliton oder Kommilitonin fragen, wie ging das auch schon wieder? Oder Sie schreiben mich. Okay, da können wir jetzt mit der Vorlesung anfangen. Zweiter Punkt, also auf dem Vorlesungsplan. Weshalb Geschichte der Philosophie? Dazu kann man natürlich sehr viel sagen. Und das habe ich auch hin und wieder in den Vorlesungen gemacht. Ich habe sogar eine Vorlesung mal zur Philosophie selbst gehalten und auch klar gemacht, weshalb man eigentlich historisch vorgehen müsse. Ich werde das alles nicht wiederholen. Ich greife nur drei Punkte raus, die für uns wichtig sind. Erstens, es ist eine Tatsache, dass Philosophen oft mit Philosophen der Vergangenheit argumentieren. Philosophen setzen sich gerne mit Philosophen aus der Vergangenheit auseinander. Heidegger zum Beispiel, mit Parmenides, Heraklit. Und sie müssen natürlich wissen, worum es hier geht. Was haben die Alten gelehrt? Ja, das ist einfach eine Sache von gut informiert sein. Zweitens, wie die Wissenschaft hat auch die Philosophie eine Geschichte. Und die Bedingungen dieser Geschichte haben sich im Laufe der Zeit natürlich grundsätzlich geändert. Nehmen wir mal der griechische Stadtstaat oder Polis. Ist ja ganz anders aufgebaut als eine moderne Nation. Wenn Sie sich also mit Staatstheorien auseinandersetzen, können Sie natürlich nicht ohne weiteres das nehmen, was bei Platon unter dem Stichwort Staat auftaucht, und das vergleichen mit John Locke oder sogar einen modernen Staatstheoretiker. Das Wort sieht zwar ähnlich aus, aber die Ladung ist eine komplett andere. Und dafür müssen Sie ein Gespür kriegen. Dasselbe gilt auch, wenn Sie sich mit dem Freiheitsbegriff beschäftigen. Also der griechische Zeit, wenn Sie zum Beispiel Aristoteles Politiker lesen, da wird das selbstständig vorausgesetzt, dass es Sklaven gibt. Also bestimmte Leute sind von Natur Sklave. Das hat natürlich große Konsequenzen für die Menschauffassung, hat natürlich große Konsequenzen für wie über Freiheit gedacht wird. Und hier können Sie auch wieder die Worte nicht einfach so kontextlos von der einen Epoche in die andere Epoche verschieben. Oder Einfluss der Religion. Also bei einer polytheistischen Religion, wie in der Antike, oder einer monotheistischen, wie im christlichen Zeitalter oder in der islamischen Welt, oder eine völlig säkulare Welt, wie das heute ist, das hat natürlich einen starken Einfluss auf die Philosophie. Auch hier ist es wieder eine Tatsache, dass Philosophie und Theologie oft sich miteinander vermischen, auch oft großen Streit miteinander haben, aber sich auch oft vermischen, weil die teilweise dieselbe Fragen haben, nämlich nach dem Letzten, wohin, oder nach der Grund der Wirklichkeit. Also das heißt, man kann einen Text von Platon oder Aristoteles nicht auf Anhieb durch Selbstreflexion verstehen. Okay, Sie verstehen schon etwas, wenn Sie das lesen, natürlich, das kann man nicht absprechen. Aber ist das das, was Platon gemeint hat? Darüber müssen Sie sich erstmal vergewissern. Ich bin ja Niederländer, das ist manchmal wie Niederländer, die denken, dass alle Wörter, die im Niederländischen und Deutschen identisch sind, dass die auch dieselbe Bedeutung haben. Das ist aber nicht immer so. Aber das kann man an dem Wort nicht sehen. Da steht nicht bei einer Fußnote, also das wird in den beiden Sprachen anders gemeint. Und das gilt für philosophische Begriffe auch. Aber ich muss sagen, erst dann macht es Spaß, diese Texte zu lesen. Das werden wir dann aber sehen. Und drittens, der Blick auf die Geschichte liefert einen objektiven Zugang zur Philosophie. Man ist nämlich nicht direkt selbst involviert. Man braucht hier man braucht hier quasi nicht mehr selbst einzugreifen. Man braucht nicht selbst Position zu beziehen. Es geht ja um Epochen, die ja schon längst abgeschlossen sind. Und das gilt natürlich vor allem für Antike und Mittelalter. Man kann diese Epochen so besser studieren, wenn es um die Frage geht, was Philosophie nun eigentlich ist, warum es in der Philosophie geht und wie die Philosophie sich zum Beispiel zu den anderen Wissenschaften verhält. So eine Epoche lässt sich besser studieren, weil es weiter in die Vergangenheit liegt. Man hat damit quasi nichts mehr zu tun. Denn ich habe ja gesagt, Sie können dann besser studieren, wie die Philosophie sich zu den anderen Wissenschaften verhält. Denn das kann man historisch feststellen, Philosophie gibt es, solange es Wissenschaften gibt. Philosophie ist, verkürzt gesagt, die Wissenschaft der Wissenschaften. Sie entscheidet über das, was als Realität, was als Wahrheit, was als wissenschaftlich gelten darf. Und dass es hier sich ausschließende Alternative gibt, dass es also nicht selbstverständlich ist, das werden wir sehen. Jetzt zum dritten Punkt, Aufbau der Vorlesung. Ich werde 7 antike und 7 mittelalterliche Autoren vorstellen, in jeder Sitzung einen. Und heute ausnahmsweise eine Gruppe, die Präsokraten. Aber in der nächsten kommt dann Platon, die übernächste Aristoteles und so laufen wir durch die Geschichte bis Descartes. Und jede Sitzung hat eine ähnliche Struktur. Ich fange mit einer kurzen Einleitung an und stelle dann die Quellen vor, also die literarische Gattung, in dem philosophiert wird. Weil auch da können Sie feststellen, dass es ganz verschiedene Typen von philosophischen Schriften gibt und dass sich bestimmte Perioden auszeichnen durch die Wahl der Gattungen, in deren philosophiert wird. Und dann werde ich auch auf Probleme dieser Quellen eingehen. Sie müssen echt nicht denken, wenn Sie einen Text von Platon oder Aristoteles so aus der Bibliothek holen, dass dieser Text irgendwie also abgeschlossen ist oder dass das genau der Text ist, der Platon und Aristoteles geschrieben hat. Also die Handschriften, die wir von diesen Texten haben, gehen meistens erst aufs frühe Mittelalter zurück. Das heißt, da gibt es mehrere Jahrhunderte ohne Überlieferung. Und jeder Text ist von einem Editor rekonstruiert worden auf der Grundlage der überlieferten Texte. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie zumindest wissen, dass, wenn Sie sich mit Texten aus einer anderen Epoche beschäftigen, es unerlässlich ist, Kenntnis zu haben von Textüberlieferung. Also wie sicher ist der Text? Da werde ich immer auch einiges dazu sagen, ohne das jetzt zu überlasten. Und ich werde dann auch, also wie gesagt, etwas über die Textüberlieferung sagen. Dann kommt der Hauptteil. Ich greife immer 3 Themen heraus, die ich gerne vorstellen möchte. Also 3 Themen, von denen ich denke, das muss man eigentlich wissen, wenn man sich mit Aristoteles oder Platon beschäftigt. Und schließlich gehe ich auf die Wirkung ein. Also es ist natürlich immer schwierig, wenn man einen Philosoph beurteilt, was man da ausgreift. Und man kann natürlich sagen, ja, ich greife da das raus, was ich so systematisch, inhaltlich am interessantesten finde. Das kann man tun, aber ich sehe es in dieser Vorlesung eher als meine pädagogische Auffassung, vor allem die Punkte rauszugreifen, die wirkungsgeschichtlich am stärksten also durchgegriffen haben. Weil sie so den roten Faden der Philosophiegeschichte besser greifen. Gibt es dazu Fragen? Ja, das ist jetzt in der Tat noch ganz allgemein. Ne? Ich muss noch liefern. Ne? Das werde ich dann jetzt langsam tun mit Punkt 4, die Präsokraten. Wir beginnen jetzt also mit dem ersten Kandidat, die Präsokraten. Und dann befinden wir uns im 6. bis 5. Jahrhundert vor Christi Geburt. Und die Präsokraten, das ist natürlich ein bisschen ein merkwürdiger Name, aber die heißen Präsokraten, weil sie meistens vor Sokrates tätig waren. Ich sage meistens, weil einige dieser gleichzeitig mit Sokrates tätig sind. Und jetzt können Sie sich fragen, weshalb werden die denn doch bei den Präsokraten gerechnet? Nun, Sie sehen schon ziemlich schnell nach dem Auftreten von Sokrates und Platon, dann sind wir so im 5. Jahrhundert, das, was dann geschah, als ein Bruch, also als ein, ich muss vielleicht nicht sagen Bruch, aber doch als ein Durchbruch in der philosophischen Reflexion wahrgenommen wurde. Also Aristoteles, das war ja der Schüler von Platon, da sind wir im 4. Jahrhundert vor Christus, der behauptet, dass mit Sokrates, das war der Lehrer von Platon, eigentlich erst der Begriff der Wissenschaft entstanden sei. Und erst dann hatte man richtigen Griff auf das, was man eigentlich als Philosoph tat. Also da wurde die Philosophie wissenschaftlich nach Aristoteles. Und diese Perzeption der Geschichte ist eigentlich generell übernommen worden. Da sagt man, die Anfänge, das sind die Präsokraten, die sind also zu unterscheiden von der eigentlichen Philosophie, die so mit Sokrates und Platon und Aristoteles anfängt. Aber da beginnen schon die Debatten, was man unter Philosophie versteht. Okay, Präsokraten erstmal eine chronologische Bedeutung, die aber auch inhaltlich bestimmt ist, vor allem durch Aristoteles. Ich werde darauf noch eingehen, wenn ich über Aristoteles zu sprechen komme. Zweitens, es handelt sich hier um eine ganz heterogene Gruppe, die jedoch alle nach den ersten Prinzipien gesucht haben. Und für einige gibt es dann ein erstes Prinzip, für andere mehrere. Für einige sind diese Prinzipien materiell, für andere sind die nicht nur materiell, sondern auch geistig. Für einige liegt der Akzent auf die Erforschung der natürlichen Phänomene, für andere auf die Erforschung der menschlichen Sprache. Sie sehen, man kann hier unheimlich vieles finden. Und weil es sich hier um den Anfang der Philosophie handelt und somit um die Entstehung dessen, was Philosophie als Philosophie auszeichnet, werden gerne bestimmte dieser Zugänge gegenüber anderen herausgestellt. So legen viele Philosophen den Akzent auf zum Beispiel Parmenides und Heraklit. Das werde ich nicht tun. Aber damit verrät man ein ganz bestimmtes Philosophieverständnis. Also Parmenides gilt als der Philosoph der Einheit, Heraklit als Philosoph des ewigen Wandels. Und in vielen kurzen Philosophiegeschichten wird das als Auftakt zur platonischen Philosophie verwendet, dass Platon quasi diese beiden Positionen miteinander vereint hat. Aber man kann natürlich auch andere Perspektiven wählen, wie etwa der Bezug zu den Wissenschaften. Und den werde ich hier in den Mittelpunkt stellen. Denn wie ja bereits gesagt, historisch lässt sich feststellen, dass die Philosophie oft den Wissenschaften folgt. Und das gilt auch für die Antike. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, der übrigens auch relevant ist für die heutige Diskussion, weil natürlich wir sitzen mehr oder weniger auf den Schultern dieser philosophischen Tradition. Aber diese Tradition ist keine Selbstverständlichkeit. Das werden wir im Laufe der Philosophiegeschichte sehen. Ich habe ja gesagt, die Philosophie folgt den Wissenschaften. So sahen die antiken Autoren es selbst auch. Weil wenn sie die Darstellungen über Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte der antiken Autoren sehen, dann argumentieren die meistens so, Wissenschaft wächst aus der Erfahrung und der Praxis. Es ist erstmal eine gesammelte Erfahrung, dass das eine mit das andere zusammenhängt, mit dem anderen zusammenhängt. Geht man aber über diese Erfahrung und Praxis hinaus, dann braucht man eine Theorie, die also ihnen diesen Schritt erlaubt. Und mit diesem Schritt beginnt eigentlich die Philosophie. Und jetzt können Sie sich fragen, braucht man überhaupt einen Schritt über die Erfahrung hinaus? Also die Erfahrung, die sich in der Praxis sammelt, so eine Art von praktisches Wissen, was Sie tun müssen, wie zum Beispiel, wenn Sie zu Hause kochen, da wissen Sie, Sie müssen immer Salz ins Wasser tun, wenn Sie Nudeln kochen. Aber wenn ich Sie frage, weshalb, dann wissen Sie das vielleicht nicht. Aber Sie können sich natürlich fragen, weshalb muss ich das tun? Und dann kann jemand sagen, ja, weil dann schmeckt es besser. Okay, dann haben Sie schon eine Erfahrung auf eine etwas allgemeinere Ebene, weil Salz im Wasser macht das im Wasser gekochte also schmackhafter. Aber Sie können natürlich noch weitergehen und fragen, ja, aber warum ist das eigentlich so? Was ist eigentlich Salz? Was ist Wasser? Was ist Gemüse? Und wieso kommt es, dass dieses Salz, wenn es im Wasser aufgenommen ist, das Gemüse schmackhafter macht oder die Nudeln. Nun, wenn Sie das tun, dann gehen Sie langsam von der Erfahrung zu einer Theorie über die Erfahrung. Ich kann das noch an einem ganz einfachen Beispiel, das von diesen antiken Autoren oft verwendet wird, klar machen. Also Sie stellen mal fest, dass dieses Feuer heiß ist und dass jenes Feuer heiß ist und dass jenes Feuer heiß ist. Das heißt, Sie haben bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass Feuer heiß ist. Sie wissen aber nicht, ob das nächste Feuer, das Sie greifen, ob das auch heiß ist oder nicht, weil die Erfahrung sammelt ja nur. Aber Sie sind auf einmal doch der Meinung, dass auch dieses nächste Feuer heiß sein muss. Das können Sie aber nicht nur auf der Grundlage der Erfahrung gemacht haben, weil die Erfahrung, die Sie machen werden, gehört ja noch nicht zu diesem Katalog. Das heißt, Sie brauchen dann irgendwie eine Theorie, die Ihnen erlaubt, den Sprung von der Erfahrung in die Zukunft zu machen. Und was wäre eine solche Theorie? Dass Sie sagen, die Natur arbeitet immer auf ähnliche Weise. Und wenn Sie dann gut Wahrnehmungen gemacht haben, also bis jetzt keine Ausnahme gefunden haben, dann können Sie unter der Annahme dieser Hypothese, dass die Natur immer einheitlich funktioniert, können Sie sagen, okay, dann wird auch das Feuer morgen heiß sein. Nein, Sie können noch weiter gehen. Sie können sagen, Feuer ist heiß. Aber es ist Ihnen klar, hoffentlich, dass um diesen Sprung zu machen, Sie eine Theorie brauchen. Nun, im Prinzip, in der Praxis, wird das auch ohne eine solche explizite Theorie gehen. Aber wenn Sie gefragt werden, Rechenschaft abzulegen, wenn die Sache ein bisschen brenzliger wird, gesetzt jemand kommt mit etwas, das Feuer sehr ähnlich ist, aber nicht heiß ist. Jetzt können Sie sagen, okay, also stimmt nicht, alle Feuer ist heiß. Oder Sie sagen, nee, aber das ist aber kein Feuer. Das heißt, Sie sind, wenn Sie Rechenschaft ablegen müssen, gezwungen, Ihre Karten auf den Tisch zu legen. Und wenn eine Gesellschaft komplexer wird, wenn die Fragen an die Wissenschaften komplexer werden, dann spielt natürlich das Rechenschaft ablegen eine größere Rolle. Und da sehen Sie immer, das passierte dann auch im 5. Jahrhundert, wo Handel auftritt, wo verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, da werden solche Fragen herausgefordert. Also wenn Sie immer in Ihrem eigenen Dorf leben, dann können Sie jeden Tag machen wie der andere. Aber wenn auf einmal ein Bus mit Leuten aus der Stadt kommen und die sagen, ja, aber wir wollen uns nicht hier an diesen Brunnen waschen, wir wollen eine Duschkabine haben. Da fragen Sie, was ist jetzt eine Duschkabine? Und dann explizieren Sie das und auf einmal denken Sie, ja, das wäre natürlich total gut. Und dann stellen Sie Fragen bei Ihrem normalen Tagesablauf, der dann auf einmal problematisiert wird. Nun, wieder zurück. Das heißt, Erfahrung und Praxis unter bestimmten Bedingungen zwingen zu der Explizierung eine gewisse Theorie, wie man jetzt diese Erfahrungen ordnet. Und weshalb braucht man eine solche theoretische Reflexion über die Erfahrung? Weil dann natürlich die Erfahrung viel und viel kräftiger ist. Eine allgemeine Behauptung ist viel kräftiger als nur ein, sagen wir mal, Dossier auf der Grundlage der Erfahrung. Weil wenn ich jetzt die These aufgestellt habe und auch verteidigen kann, dass die Natur immer einförmig handelt, dann kann ich auch sagen, wo du auch bist, immer wird Feuer heiß sein. Und wenn jemand mit einem Gegenargument kommt, dann weiß ich schon von vornherein, das stimmt nicht. Ich werde nicht mehr überrascht. Insofern hat der theoretische Zugang zur Praxis einen ganz großen Vorteil. Ja? Ich habe das jetzt ganz positiv dargestellt, aber wenn Sie die Philosophie und Wissenschaftsgeschichte sich anschauen, sehen Sie, und das gilt auch heute noch, dass das immer in Frage gestellt wird. Dass man sagt, entschuldige, diese Theorie sind nur Konstruktionen. Die können ja gar keinen Realitätsanspruch haben. Das sind ja nur menschliche Erfindungen. Und deshalb denkst du, dass du kräftiger eingreifen kannst in die Wirklichkeit, aber das ist nur deine eigene Meinung. Aber gut, da wird die Philosophie natürlich tätig. Gut. Die Philosophie soll also nachgehen, ob es eine solche stabile und uniforme Wirklichkeit gibt und wo man diese findet. Um das Beispiel mal weiterzuziehen. Man könnte sagen, das findet man in die Dinge. Also das ist intern in die Dinge, diese Stabilität. Oder man kann auch sagen, nein, nein, das sitzt nicht in den Dingen, weil die Dinge ändern sich ja immer. Nein, das sitzt in dem, was die Dinge macht und ordnet. Also etwas Äußeres, das die Dinge steuert und lenkt. Und das Äußere kann dann abstrakt sein, vielleicht Zahlenverhältnisse oder eine transzendente Wirklichkeit, ein Geist oder ein Gott. Nun, wenn wir uns, ich bin jetzt bei 5, die drei von mir ausgewählte Präsokraten anschauen, Thales, Pythagoras und Anaxagoras, dann sehen Sie, dass die auf solche Fragen eine Antwort gegeben haben, dass die Antworten aber ganz anders ausfallen. Thales würde sagen, die Wirklichkeit lässt sich unter eine einheitliche Perspektive betrachten, eine materielle, nämlich Wasser. Letztendlich ist Wasser das einzige Prinzip der Wirklichkeit. Das ist also ein internes. Aber bei Pythagoras und Anaxagoras sehen Sie, dass die von äußeren Prinzipien ausgehen. Bei Pythagoras Zahlenverhältnisse und bei Anaxagoras der Geist, der die Wirklichkeit ordnet. Ich mache mal eine kleine Fußnote. Also meine Vorlesungen sind ja auch als Podcast zur Verfügung gestellt. Und wenn Sie, ich habe mal eine Vorlesung gegeben über Kontroversen in der Philosophie. Da habe ich gezeigt, wie solche Positionen eigentlich in der Philosophiegeschichte wirksam sind. Weil die Debatten natürlich zwischen diesen drei Alternativen, das sind oft Debatten mit Ja, Nein. Also die Philosophie hat zwar eine Geschichte, aber das Merkwürdige an der Philosophiegeschichte ist, dass sie eigentlich nie einen Fortgang hat. Deshalb sind auch, ist es für Sie wichtig, und das meine ich auch mit den roten Fahnen, dass Sie die grundsätzlichen Alternativen verstehen. Und die grundsätzliche Alternative ist hier Inneres oder Äußeres. Musst du quasi eine zweite Wirklichkeit annehmen, um die sinnliche Wirklichkeit zu erklären oder nicht? Ja? Und wie sieht das aus? Ist das geistig oder ist es eher zahlenmäßig, also geometrisch oder arithmetisch? Okay. Bevor ich aber auf die Philosophen eingehe, werde ich etwas über die Quellen sagen. Jetzt bin ich bei Punkt 6. Ich habe das ja schon angekündigt mit diesem Hegel-Zitat. Die Quellenlage bei den Präsokraten ist problematisch. Also es sind keine eigenen Schriften mehr überliefert. Und einige haben sogar nichts geschrieben, wie Pythagoras. Nur Zitate und Referate in den späteren Quellen. Das fängt an bei Platon, Aristoteles, bis meistens so im 6., 7. Jahrhundert nach Christi Geburt. Das ist also ein bisschen problematisch. Nun, gibt sehr viele Quellen aus der Zeit Spätantike und sogar noch frühes Mittelalter. Und worin man also Fragmente und Aussagen über die Präsokraten findet. Und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben zwei Gelehrten, Hermann Diels und Walter Kranz, die haben all diese Fragmente gesammelt und systematisch geordnet. In einem dreibändiges Werk, die Fragmenten der Vorsokratiker. Und jeder Präsokrat bekam eine Nummer, welche mehr oder weniger die Chronologie folgte. Und diese Nummern sind auch heute noch maßgeblich. So sehen Sie zum Beispiel, dass Thales Nummer 11 hat. Der hatte früher Nummer 1, aber weil Diels Kranz dann die theologische Vorgeschichte und die Weisen mit aufgenommen haben, hat er also den ersten Platz verlassen müssen. Und steht er jetzt auf Platz 11. Und diese Materialien, die werden dann eingeteilt in A und B. Das können Sie hier ja sehen. A, Leben und Werk. Das sind die sogenannten Testimonien, wo einer sagt, also Thales habe gesagt das und so weiter. Und B sind die Zitate. Thales sagt Doppelpunkt und dann kommt ein Zitat. Die sind bei B gesammelt. Und jede dieser Fragmenten hat wieder eine Nummer. Da sehen Sie hier Diogenes Laertius 1. Das ist also eine Behauptung über Thales, die sich bei Diogenes Laertius findet. Das ist so 3. Jahrhundert nach Christus. Und so sehen Sie, dass jede dieser Fragmente eindeutig identifiziert werden kann mit einer bestimmten Nummer. Und die fängt meistens an mit D groß, K groß für Diels Kranz. Und dann die Nummer des Philosophen, also DK11. Und dann entweder A oder B und dann die Nummer des Fragments. Also dieses Fragment wäre DK11A1. Ja? Und diese Nummerierung wird in der Literatur noch immer beibehalten. Das heißt, Sie sehen dann oft bei so einem Zitat von einem Präsokraten stehen, DK12B7. Und Sie können dann immer über Diels Kranz nachschlagen, welches Zitat das ist. Aber wenn Sie sich länger mit den Präsokraten beschäftigen, dann kennen Sie das auswendig, weil es gibt immer so nur einen kleinen Korpus von Zitaten, die immer wieder in den philosophischen Mahlzeiten gemischt werden. Also Pythagoras hat Nummer 14 und der Anaxagoras hat Nummer 59. So können Sie schon auch ein bisschen sehen, wie die Chronologie ist. Okay. Punkt 8, Aristoteles und Diogenes Laertius. Nun, bereits in der Antike wurde Information zu den Präsokraten gesammelt. Und die wichtigste Quellen, die auch am meisten bekannt sind, ist Aristoteles erste Buch der Metaphysik. Da sind wir im 4. Jahrhundert vor Christus. Das ist also noch ziemlich heiß. Und ein Werk genannt, ich werde das nachher an der Wand werfen noch, Leben und Meinungen berühmter Philosophen von Diogenes Laertius. Das ist 2., 3. Jahrhundert nach Christus. Das ist schon ein bisschen kälter. Und das erste Werk, dieses erste Buch der Metaphysik von Aristoteles, ist auf der Suche nach Weisheit und gibt dann in diesem Rahmen die Versuche seiner Vorgänger Weisheit zu erreichen an. Also was die unter der Suche nach den Prinzipien verstanden haben. Und Aristoteles benutzt das, um sich selbst zu positionieren. Also er zeigt, okay, die haben dieselbe Fragen gehabt, haben aber nicht immer die guten Antworten gefunden. Und in diesem Rahmen gibt er eine Art von Doxographie, Übersicht über die Lehrmeinungen. Was er da sagt, ist historisch unheimlich wichtig geworden für unsere Auffassung über die Präsokraten. Also die meisten Darstellungen in Handbüchern über Präsokraten greifen mehr oder weniger das aristotelische Paradigma auf. Diogenes Laertius, da sind wir also 7 Jahrhunderte später, da ist die Sache ganz anders. Hier handelt es sich um eine traditionelle Biografiensammlung, wie das in der Spätantike öfters ist. Und die hat eher anekdotischen Charakter. Obwohl auch dort sehr wichtige Fragmente überliefert werden, weil der schreibt auch alles, was er mal gehört hat. Also es ist unheimlich witzig. Und bringt dann ab und zu auch noch Dokumente, die wir nicht mehr an einer anderen Stelle finden. Wie, dass er sagt, okay, da hat er noch einen Brief geschrieben und dann zitiert er diesen Brief. Aristoteles Metaphysik, ich habe es ja gesagt. Und nachdem Aristoteles dann erstmal gesagt hat, okay, wie ist das mit der Suche nach Weisheit, geht er über zu dieser Doxographie, die dann so anfängt, von den ersten Philosophen hielten die meisten nur die Stoffartige für die Prinzipien von allen. Also, der sagt, okay, die frühesten, die die wollten also die Prinzipien der Wirklichkeit suchen und nahmen eigentlich Dinge der Wirklichkeit selbst als Prinzipien der Wirklichkeit. Ja? Das ist eigentlich die allereinfachste Lösung. Und nachher wird Aristoteles zeigen, dass du das nicht tun kannst, dass du immer quasi eine Hierarchie annehmen musst, wenn du von Prinzipien sprichst, weil anders das Prinzip und das Prinzipierte identisch ist. Okay, und dann geht er weiter auf der nächsten Seite. Thales, der Urheber solcher Philosophie, also Naturphilosophie oder materielle Philosophie, nennen wir das mal. Thales, der Urheber solcher Philosophie, nennt das Wasser. Er sagt, Wasser ist das Prinzip. Weshalb er auch erklärte, dass die Erde auf dem Wasser sei. Wobei er vielleicht zu dieser Annahme kam, weil er sah, dass die Nahrung aller Dinge feucht ist. Also hier sehen Sie schon, dass der Aristoteles eigentlich nicht gut weiß, weshalb der da Wasser als Prinzip genommen hat. Und denkt, ja, vielleicht meinte er, und da kommt er mit am Grund. Also deshalb sage ich Ihnen auch, hier machen Sie nicht zu viel aus dieser Behauptung, weil der Aristoteles wusste schon nicht, was damit gemeint war. Denken Sie an diesem Zitat von Hegel. Und Diogenes, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, da habe ich mal das Stück aus Anaxagoras genommen. Da sehen Sie, Anaxagoras war ein Schüler des Anaximenes und stellte zuerst die Materie, den Geist zur Seite. Also hier sehen Sie, hier werden quasi zwei Niveaus angenommen, nicht nur Materie, sondern auch ein grundsätzlich anderes Prinzip. Ja? Und das ist übrigens wenn Sie rote Fahnen in der Philosophiegeschichte suchen, zentral. Also muss man die Wirklichkeit, also sagen wir mal, die physische Wirklichkeit physisch erklären oder muss man die physische Wirklichkeit metaphysisch erklären? Das ist eine große Debatte. Das kann man mit der Physik natürlich nicht ausmachen. Dafür braucht man die Philosophie. Also diese Werke, Metaphysica Alpha, also die Metaphysikwerke von Aristoteles werden nummeriert, also Alpha ist 1, und Diogenes Laertius, Leben und Meinung, lohnt es zu lesen. Also die Metaphysica Alpha steht deshalb in dem Tutorat der Philosophen auch zentral, und ich rate den Theologen an, das auch als eine der möglichen Texte zu überlegen. Und den Diogenes, also bei bestimmten Philosophen, das werde ich noch sagen, ist das auch die Mühe wert, zum Beispiel wo es um die Stoa geht. Nun, zurück zu den Fragmenten. Diese Diels-Kranz-Sammlung, das ist ein ziemlich teures Werk. Und die Fragmente sind auch nicht immer alle up-to-date, weil es gibt neue Editionen dieser Quellen. Die Ausgabe hat deshalb eigentlich nur Referenzcharakter. Und wenn Sie selbst etwas kaufen wollen, rate ich Sie eher an, das ist bei Reclam erschienen und von Jaap Mansfeld herausgegeben, die zwei Bände, die Vorsokratiker. Da haben Sie den griechischen Text, eine deutsche Übersetzung, Einleitung und Bibliographie. Und hier sehen Sie dann auch die Diels-Kranz-Nummern. Also 11, da wissen Sie jetzt schon, wer das ist, Thales. Und Sie sehen da 4, Platon, Theaetetos, das ist also aus dem Dialog von Platon eine Stelle, die von Diels-Kranz gesammelt wurde. Oder das 5. ist eine Stelle aus Herodot über Thales, die werden wir gleich sehen. Jetzt komme ich bei Nummer 9. Diese erste Vorlesung ist ein bisschen gedrängt, weil ich muss ja mehrere Präsokraten abhandeln, euch die Einleitung und so, das wird sich alles ein bisschen entspannen in den nächsten Sitzungen. Aber ich dachte, wenn ich jetzt also ein bisschen Kaugummi-Prinzip mache, dann kommen wir natürlich nicht durch. Okay, jetzt Thales. Thales gilt als der erste Philosoph, wie gesagt, 6. Jahrhundert vor Christus, als einer der 7 Weisen. Und seine Weisheit, ich muss das hervorheben, so zeigen die Testimonien, ist aber eine sehr praktische, er ist eher Geometer oder Ingenieur als Philosoph. Wie wir ja schon bei Aristoteles gesehen haben, meint er, dass das erste Prinzip Wasser sei. Aber die spätere Tradition ist sich nicht im Klaren, was damit gemeint ist. Das haben wir ja schon gesehen. Zumindest ist hier deutlich, dass er versucht, die Vielheit auf ein Prinzip zu reduzieren und dass dieses Prinzip materiell ist. Deshalb wird er oft als der erste Philosoph gehandelt. Nun, ich werde wie versprochen drei Punkte herausstellen, die ich als kennzeichnet für ihn betrachte. Es gibt natürlich relativ wenig, aber ich greife so einige Punkte raus und einige dieser sind auch, wo man sagt, naja, aber gut, das ist das Einzige, was wir haben, damit müssen Sie dann zufrieden sein. Nun erst der erste Punkt, der Philosoph als Ingenieur. Hier ist es wichtig, den Bezug zur Praxis festzuhalten. Also der Thales galt als weiser, weil er die Dinge sehr gut durchblickte und damit neue Möglichkeiten zum Handeln vorzeigte. Das ist etwas, was man später bei Leibniz sieht. Auch ein Mann, der philosophisch tätig war, aber gleichzeitig also den Mühlenbau, Wasserlenkung, also Minenbau und so. Der zweite Punkt, Thales als Geometer. Er ist so ein Entdecker der Proportionalität von Längen. Und ich kann das vielleicht so umformulieren, dass er gesehen hat, wie man ein Problem, das erstmal nicht zu lösen ist, in ein anderes Problem übersetzt, das man lösen kann. Und dann von dieses gelöste Problem wieder auf dieses erste Problem zurückgehen. Drittens, die Philosophie als Problem, mit dieser Übersetzung, also wo man quasi weggeht von dem ursprünglichen Problem, das ist natürlich immer ein bisschen delikat, wird also die Praxis mit einer Theorie über die Praxis geholfen. Ja, weil du sagst, das eine, das quasi nicht dein ursprüngliches Problem ist, hilft dir, um das ursprüngliche Problem zu verstehen. Das ist natürlich eine ziemlich gewagte Aktion. Das ist verwirrend. Und deshalb führte es auch zu Missverständnisse. Der Philosoph wurde so oft als weltfremd betrachtet. Und damit haben wir also den dritten Punkt, Thales als weltfremder Philosoph, die Philosophie als Problem. Ich gehe diese Punkte mal kurz durch, erst mal wieder zurück, der Philosoph als Ingenieur. Also ein Testimonium aus Herodot, und da sind wir 5. Jahrhundert vor Christus, also das ist noch warm. Da wird berichtet, wie Thales half, ein ganz praktisches Problem zu lösen, nämlich wie man eine Armee über einen Fluss kriegt. Und ich lese diese Stelle mal vor. Da nämlich Krösus, das war der König der Lydier, nicht gewusst habe, wie er das Heer über den Fluss bringen solle, zu dieser Zeit hätte ja die Brücken überhaupt noch nicht bestanden, sollte Thales, der mit im Lager gewesen sei, es bewerkstelligt haben, dass der Strom, der zu linke des Heeres floss, auch rechts davon fließe. Und zwar habe er dies folgendermaßen erreicht. Er habe oberhalb des Heeres beginnend einen tiefen Graben in halbmondförmigen Bogen ausheben lassen, damit der Fluss von dort aus in den Graben aus einem alten Bett abgeleitet werde, somit das Heer, wenn es sich gelagert habe, ihm den Rücken zuwende und an dem Heer vorbeifließend wieder in das alte Flussbett einmünde. So wurde es erreicht, dass der Fluss, sobald er in zwei Teile gespaltet war, an beide Arme überschritten werden konnte. Da sagt man, naja, das scheint ein bisschen trivial zu sein. Aber man braucht hier eigentlich einen ganz guten Blick auf das Problem. Und wir haben natürlich eine sehr gut dokumentierte Menschheitsgeschichte, deshalb, dass wir schnell verstehen, was gewisse Probleme sind. Aber das kann man nicht in allen Umständen so annehmen. Das theoretische Problem, das hier natürlich gelöst werden muss, war, dass das Wasser nicht weniger wird. Es ist aber so viel, dass man die Armee nicht rüberbringen kann. Man muss das Wasser quasi teilen. Aber wie tut man das? Indem man die Führung des Wasserteils, also zwei Aushebungen macht, wodurch dieselbe Masse Wasser gehen kann. Das heißt, man muss das Problem eigentlich abstrakt sehen, indem man unterscheidet zwischen die Quantität Wasser und die Führungen. Okay, diese Art von Weisheit wird noch deutlicher in dem zweiten Fragment, also der Philosoph als Geometer. Und dieses Beispiel kommt aus Diogenes Laertios. Und da war das Problem, wie messe ich die Höhe eines Pyramiden? Und die Antwort war, also der Pyramide war ja zu hoch, denn den konnte man ja nicht messen. Und hier sehen Sie das Phänomen, was ich vorhin beschrieben habe, dass das Problem auf ein anderes Problem überlagert wird, nämlich wie messe ich meine Höhe? Und der Thales hatte festgestellt, dass ich meine Höhe mit dem Schatten messen kann unter einem bestimmten Sonnenstand. Also es gibt einen bestimmten Sonnenstand, wo mein Schatten genauso lang ist wie ich selbst. Nun, das übertrage ich dann auf diese Pyramide und sage, okay, jetzt um diese Uhrzeit ist der Schatten des Pyramiden x und damit ist der Pyramide auch x. Aber hier sehen Sie wieder, jemand, der also entweder ganz philosophisch ist oder gar nichts von Philosophie weiß, der könnte sagen, aber das kannst du gar nicht übertragen, du bist doch nicht der Pyramide. Also du musst hier davon ausgehen, dass die abstrakte geometrische Konstellation in beide Fälle ähnlich ist. Aber in dem ersten Fall mit den Pyramiden kannst du das nicht lösen. Du überbringst es also, um das Problem zu verstehen, auf einen Fall, den du lösen kannst. Du übst mit diesem Fall, den du lösen kannst, und überträgst es nachher auf diese Pyramide. Da sehen Sie also bei Diogenes Laertius, Hieronymus, ein Peripatetiker des 3. Jahrhunderts vor Christus, sagt, er, nämlich Thales, habe die Pyramiden nach ihren Schatten gemessen, indem er den Zeitpunkt benutzte, wo unser Schatten ebenso groß ist wie wir selbst. Also, was ist hier die Leistung? Zusammenhänge zu sehen. Ja, und eine Theorie haben, dass diese Zusammenhänge auch zusammengehören. Nun, der Blick also erstmal vom Problem wegwenden, um ihn später mit zusätzlicher Information darauf wieder anzuwenden. Aber gerade dieser Blick erstmal weg von dem Problem machte den Philosophen, den Geometer und Astronom natürlich verdächtig. Und damit beginnt ein Topos der Philosophiegeschichte, dass die Philosophen sich im praktischen Leben nicht durchschlagen können. Und da gibt es ein schönes Fragment bei Platon, der das zum Ausdruck bringt. Es wird erzählt, man Theodoros, das ist eine Person des platonischen Dialogs, Theathetos, dass Thales also astronomische Beobachtungen anstelle und dabei nach oben blickte, in einem Brunnen gefallen sei und dass eine witzige, reizende, thrakische Magd ihn verspöttet habe. Er strenge sich an, die Dinge im Himmel zu erkennen, von dem aber, was ihm vor Auge und vor den Füßen liege, habe er keine Ahnung. Und bei Aristoteles wird das auch geführt, diese Anekdote, aber das geht da ein bisschen weiter, indem er sagt, aber der Thales hat seine astronomischen Erkenntnisse dafür benutzt, um als es mal ein ganz schlechten Sommer war und die Oliven nicht wuchsen, alle Ölpresse zu kaufen und zu warten, bis die Olivensträucher wieder gut wuchsen, und dann hat er sie alle verkauft. Also, Sie können noch was mit der Philosophie. Jetzt 13 Pythagoras. Also mit dem Fokus auf abstrakte Beziehungen, also geometrische Parallelen, wie wir das gesehen haben bei diesen Pyramiden, wuchs das Interesse für diese abstrakte Welt. Und man stellt fest, dass sie eine ganz eigene Gesetzmäßigkeit hatten. Denken Sie zum Beispiel an den Satz von Pythagoras. Eine ganz eigene Gesetzmäßigkeit, die vielleicht noch am besten in den Himmelsbewegungen seinen physischen Ausdruck hatte, weil diese Himmelsbewegungen am regelmäßigsten waren. Und diese Wende zu den abstrakten Beziehungen als eine eigene Welt wird Pythagoras zugeschrieben. Und er habe diese, so berichten dann die alten Quellen, das über die Klangharmonien gefunden. Nach Pythagoras sind somit die Zahlen die Prinzipien der Wirklichkeit. Der Pythagoras, der lebte so 500 vor Christus in Süditalien. Und so sind wir bei 14 Zahlen als Prinzip. So gibt es ein interessantes Fragment von Stobaios, 5. Jahrhundert nach Christus, in dem er das unterstreicht, zugleich hervorhebt, dass damit ein neuer Bereich erschlossen wird, der nicht mehr unmittelbar mit der Praxis verbunden ist, obzwar sie sich auf die Praxis bezieht. Und dieser Bereich der Zahlen ist der Praxis quasi vorgeordnet. Das sehen Sie hier. Von allen Menschen hat Pythagoras die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Zahlen wohl am meisten geschätzt und ihre Entwicklung gefördert, indem er die Beschäftigung mit den Zahlen von ihren praktischen Anwendungen durch die Geschäftsleute befreite und die Dinge als ein Bild der Zahlen erklärte. Denn die Zahl enthalte auch alles andere und zwischen allen Zahlen gibt es ein gegenseitiges rationales Verhältnis. Also das stellte fest, dass wenn du 4 Äpfel hast und du musst die Hälfte haben, dann hast du 2 Äpfel. Aber das ist auch bei Birne und bei Eiern und bei Bäumen. Das ist immer dasselbe. Und deshalb kannst du quasi rechnen, ohne dass du von den Dingen überlastet wirst. Du kannst einfach abstrakt nur mit Zahlen rechnen. Das ist natürlich ein bisschen Spuk, weil du beschreibst die Wirklichkeit in Zahlenverhältnissen und du fängst an zu operieren und nachher gehst du mit der was du aus dieser Zahloperation gefunden hast, wieder zurück zur Wirklichkeit und sagst, okay, dann brauche ich 1,5 Kilo Äpfel. Ist natürlich, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass das funktioniert. Ja. Und diese, jetzt bin ich bei Punkt 15, eine besondere Astronomie, dieser abstrakten Blick erlaubt es den Pythagoreer auch anders auf die Bewegung des Himmels zu schauen. Eine ganz interessante Stelle dazu findet sich bei Aristoteles, der sagt, dass die Pythagoreer, also die Anhänger von Pythagoras, anders als die Zeitgenossen, nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Universums stellte. Die Theorie, also das ist Aristoteles, die Theorie der italienischen mit dem Namen Pythagorea bezeichneten Philosophen ist der übliche, die besagt, dass die Erde im Zentrum des Weltall liegt, entgegengesetzt. Sie behaupten nämlich, dass in der Mitte ein Feuer sei und dass die Erde einer der Himmelskörper sei und Tag und Nacht produziere, indem sie sich in einem Kreis um die Mitte bewege. Also das ist, was man später bei Kopernikus findet. Es handelt sich hier um die Lehre des Philolaos, das ist 5. Jahrhundert vor Christus. Und Kopernikus in seiner berühmten Schrift De Revolutionibus verweist auch auf diese Lehre von Philolaos. Er sagte, ich bringe nichts Neues, ich sage, was die Alten schon gesagt haben. Ein weiterer Punkt, den mit Pythagoras in Verbindung gebracht wird, ist Nummer 16, die Unsterblichkeit der Seele. Die Pythagoreer gelten als die wichtigste Verteidiger der Unsterblichkeit der Seele. Und die gingen davon aus, dass die Seele eine gewisse Harmonie sei, die von Körper zu Körper gehen kann und diese beleben. Also wenn Sie ein Musikinstrument spielen, wissen Sie das, wenn Sie ein gutes, also gut gestimmtes Akkord machen, dass das Instrument anfängt zu leben. Also die Schwingungen werden dann verstärkt. Und das wurde von den Pythagoreern als die Seele gesehen. Und das ist bei allen Instrumenten ist das ähnlich. Also Sie können die Akkorde, ein selbes Akkord, können Sie auf verschiedene Instrumente versuchen, sogar in einem Orchester. Das funktioniert immer. Und deshalb gingen die davon aus, dass das sind die Zahlenverhältnisse, die aufeinander reagieren, die das Instrument beleben lassen. Und das hat ja eine eigene Gesetzmäßigkeit. Unabhängig von dem Instrument, weil du kannst das Instrument kaputt machen, ein neues Instrument nehmen, wieder das Akkord schlagen und dann entsteht dieselbe Schwingung. Und deshalb gehen die davon aus, dass die Seele quasi von dem Körper unabhängig ist und von dem einen zu dem anderen Körper gehen kann. Und die haben sie, also ich habe jetzt ein Fragment ausgewählt von Porphyrios, dann sind wir im 3. Jahrhundert nach Christus, aber er ist interessant, weil er eine Vita, also eine Lebensbeschreibung von Pythagoras gemacht hat. Was habe ich jetzt? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ja. Also in diese Vita von Pythagoras wird dann Folgendes behauptet: Am meisten wurde jedoch folgende Lehre bei allen bekannt, also von den Pythagoreer oder Pythagoras. Erstens, dass er behauptete, dass die Seele unsterblich sei. Zweitens, dass sie sich ändere, indem sie in andere Lebewesen einginge. Weil wenn das Instrument zum Beispiel nicht gut gebaut ist, dann greift es zwar die Schwingung auf, aber also ja, das müssen wir mit einem Instrumentenbauer sprechen. Es ist abhängig von, wie du das Instrument baust, ob die Schwingung voll zum Trage kommt. Außerdem, dass das Entstehende nach gewisser Periode erneut entstehe und dass es überhaupt nichts Neues gebe. Schließlich, dass man alles Entstehende, das beseelt ist, als verwandt betrachten solle. Weil es natürlich immer dasselbe ist, auch wenn es von einem anderen Instrument oder Körperkonglomerat getragen wird. In der späten Tradition, aber das ist bereits bei Platon, wird die Lehre der Unsterblichkeit der Seele mit dem abstrakten Bereich der geometrischen Erkenntnis zusammengebracht. Also der Gegenstand der Seele, sagt man dann, ist eigentlich das Unveränderliche, dieses Abstrakte. Und deshalb muss die Seele selbst auch unveränderlich sein, heißt unsterblich. Dieser Punkt werde ich noch ansprechen, wenn ich über Platon handle. Nummer 17. Ich weiß, dass ich sie durchpeitsche, aber ich habe versucht, eigentlich einen roten Faden, nämlich immer diese Spannung zwischen physischem Bereich und das, was den physischen Bereich erklärt, bei den Präsokraten rauszustellen. Okay, jetzt sind wir bei 17 Anaxagoras. Wir haben so bei den Pythagoreern eine Art von Zweiteilung der Wirklichkeit gesehen, ein Bereich, der bestimmt, das ist der Bereich der Zahlen, und ein Bereich, der bestimmt wird, das ist die sichtbare Wirklichkeit, die durch den Zahlen geordnet wird. Und diese Idee der Teilung der Wirklichkeit, also die hierarchisch geordnete Teilen, findet man auch bei anderen Präsokraten. Nicht bei allen, zum Beispiel Demokrit nicht, der wird darauf insistieren, dass man das nicht tun kann. Und ein Beispiel für eine ganz andere Art Auffassung dieser Zweiteilung findet man bei Anaxagoras, der kurz nach Pythagoras in der heutigen Türkei lebte. Also sind dann quasi in dem Ostteil. Er geht davon aus, dass die materielle Wirklichkeit erstmal völlig homogen gemischt ist. Und dass ein geistiges Prinzip, der Nous, dies trenne. Das heißt, erstmal ist alles gleichmäßig verteilt und der Nous, ein geistiges Prinzip, fängt dann an, also überall Ähnliches zusammenzuführen. Das heißt, erstmal hast du gleich viel Anteilen von A, B und C, aber dann fängt er an, überall A zusammenzulegen, überall B zusammenzulegen, überall C zusammenzulegen, wodurch die Wirklichkeit differenziert. Also erst sieht die Wirklichkeit mal ähnlich aus, es ist ja ein großer amorphen Haufen, und durch diese Trennung entstehen die Differenzierungen. Und das kann die Wirklichkeit nicht selbst machen, das kommt quasi von einem dem Zugeordneten, den Anaxagoras mit Nous überschreibt, der Geist. Und diese Trennung findet statt in einer Bewegung. Also wir müssen hier denken an die Bewegungen der Himmelskörper eigentlich. Das finden Sie in einem Fragment, das bei Hippolytos, das ist das dritte Jahrhundert nach Christus, überliefert ist. Alle Dinge hätten Anteil an Bewegung, indem sie vom Geist bewegt wurden. Und so kommen das Gleiche zusammen. Die Dinge im himmlischen Raum seien von den Kreisbewegungen geordnet worden, nun sei das Feste und Feuchte und das Dunkle und Kalte und alles, das Schwere hat nach der Mitte zusammengekommen und nachdem sie sich verfestigt hätte, hätte sich daraus die Erde gebildet. Ja? Also was daran zugrunde liegt, ist, das wird so in der Literatur diskutiert, aber Sie können selbst ja feststellen, das wird ja auch in der Praxis verwendet. Wenn Sie zum Beispiel Steine von verschiedener Größe sortieren müssen, können Sie das über ein Sieb tun, aber Sie können das auch mit einer Zentrifuge tun. Ne? Weil die schweren Steine, die bleiben in der Mitte und die leichten Steine gehen nach außen. Sie kriegen eine sehr schöne Verteilung, sehr gleichmäßige Verteilung von den Steinen, schweren. Ne? Also wenn Sie Steine nach Schwere teilen müssen, müssen Sie eine Zentrifuge. Wenn Sie nach Größe, dann müssen Sie ein Sieb verwenden. Wahrscheinlich diese Regelmäßigkeiten, dass das nämlich immer funktioniert, ob du jetzt Äpfel, Birne oder Steine hast, das hat den fasziniert. Und das haben die ersten Philosophen gesucht. Das war, was ich vorhin meinte mit, wenn du so die Praxis verstehst, hast du einen Schritt voraus. Ich hatte ja gesagt, der Anaxagoras geht erstmal davon aus, dass sich alles in allem verbindet. Das ist Punkt 19. Also Anaxagoras nimmt diese unbestimmte materielle Masse an, weil er verstehen will, wie Dinge ineinander übergehen können. Zum Beispiel, wenn Menschen Nahrung zu sich nehmen. Es ist natürlich ein bisschen merkwürdig, wie aus einer Kuh, die da in der Wiese steht, nach einigen Transformationen ein Mensch wird. Ja, oder wie auf das Getreide, nachdem es dann in ihrem Teller in Müsliform geflossen ist, wie das nachher philosophische Sätze produzierte. Das ist also ein bisschen schwierig. Und der Anaxagoras sagte, das kann ich eigentlich nur annehmen unter der Voraussetzung, dass alles schon in allem ist und das Entstehen eigentlich nicht echtes Entstehen ist, sondern nur Trennung. Also Sie müssen so viel Müsli essen, dass sie genügend philosophische Einheiten in ihren Müsli finden, damit sie ihre philosophische Sätze abgeben können. Also Dinge, die ineinander übergehen, müssen eigentlich irgendwie verwandt sein. Und diese Verwandtschaft ist, dass alle Dinge eigentlich aus allen anderen Dingen entstehen. Und Anaxagoras verteidigt so die Ansicht, dass alles in allem ist. Und das wird dann von dem Geist spezifiziert. Das sehen Sie hier. Also er spricht dann von diesen Homoiomerien, also die Gleichteile. Es erschien ihm nämlich als besonders problematisch, wie aus dem Nichtseinenden etwas entstehen oder wie es zum Nichtseinenden vergehen kann. Wir verzehren nun einmal einen Nahrungsstoff, der einfach und einförmig ist, wie das Brot der Demeter, wozu wir Wasser trinken. Und aus diesem Nahrungsstoff werden ernährt Haaren, Ader, Luftröhre, Sehnen, Knochen und die übrigen Teile der Lebewesen. Weil dies nun in dieser Weise geschieht, ist also anzuerkennen, dass in dem verzehrten Nahrungsstoff alle seine Dinge enthalten sind und dass alles sein Wachstum seine Dinge verdankt. Und jetzt das letzte Zitat. Und das ist vielleicht das Wichtigste. 20. Aus dem Nichts kann nicht entstehen. Das Problem, das Anaxagoras sah, wie Dinge ineinander übergehen können, wurde auch von ihm auf eine abstrakte Ebene angesprochen. Es kann nämlich nicht sein, sagte er, dass Dinge aus dem Nichts entstehen. Lässt man das zu, dann verzichtet man auf einen reellen Erklärungsgrund. Ja, also hier wird ein fundamentales wissenschaftliches Prinzip angesprochen. Nämlich, wenn du eine Begründung gibst, ich formuliere es mal so, dass du eine Begründung geben musst. Und wenn du sagst, etwas entsteht aus dem Nichts, dann gibst du keine Begründung. Du sagst zwar was, aber du sagst eigentlich, ich weiß gar nicht, woraus es entsteht, nämlich aus dem Nichts. Ich kann keinen Grund angeben. Und dass er da so formulierte, ist in expliziter Gegensatz zu den Dichtern damals, die an ihren Kosmogonien öfters behaupteten, dass so die Welt aus der Nacht entstanden sei. Entstehen kann dann aber nur Veränderung sein. Sieh mal so Neumischung. Kreation ist schwierig zu fassen. Das sehen Sie hier klar ausgedrückt. Und das ist in der Nachtzeit immer ein Grundsatz geblieben der Philosophen. Aus dem Nichts kann nichts entstehen. Wenn du das zulässt, bist du bei den Theologen oder den Poeten. Also Anaxagoras, der Entdecker der alten Theorie, nach der nichts aus dem überhaupt nichts entsteht, schaffte das Entstehen ab und führte das Entstehen die Differenzierung durch Trennung ein. Also Entstehen ist immer Differenzierung oder Neumischung. Also diese Thematik spielte natürlich später in den Auseinandersetzungen der spätantiken Philosophen mit den christlichen Autoren eine ganz große Rolle. Also heißt das, dass alle, die die Schöpfung aus dem Nichts annehmen, also wissenschaftlich nur schwätzen. Und wir werden sehen, dass das von manchen Autoren auch so expressis verbis gesagt wurde. Nun zum Abschluss habe ich nochmal auf die Wirkung Acht gegeben. Und da kann man natürlich wieder ganz dicke Bücher drüber schreiben, aber ich habe so nur einige Punkte mal rausgegriffen, damit Sie ein bisschen die Linie ziehen können. Das habe ich ja schon gesagt und das verstehen Sie jetzt auch, dass natürlich die Wirkung der Präsokraten im Laufe der Zeit nicht über ihre Schriften erfolgte, weil die waren ja alle, sagen wir mal, eigentlich, ich weiß nicht genau wann die, ja, vielleicht so, ich weiß nicht, sagen wir mal so, ab dem 3. Jahrhundert nach Christus waren die irgendwie die meiste weg. Da hatte man nur noch das, was in Dielskranz gesammelt ist. Aber Sie sehen, diese Positionen sind ziemlich knackig formuliert. Und über diese Grundkonzepte, die angesprochen wurden, haben die gewirkt. Und ich gebe jetzt drei Beispiele. Und das erste Beispiel ist von Hegel. Das sind wir im 18. Jahrhundert, frühes, nee, 19. Jahrhundert, frühe 19. Jahrhundert. Und Hegel hat eine ganz bestimmte Auffassung der Philosophie. Er geht davon aus, dass die Philosophiegeschichte eigentlich, dass, ich formuliere es mal jetzt in meine Worte, dass langsam Erwachen des Geistes ist. Das heißt, an der Philosophiegeschichte kannst du die ganze Erwachsenwerden des Denkens sehen. Und die allererste Formen des Denkens, zum Beispiel der Subjekt-Objekt-Gegensatz oder die subjektiv, objektiv, das findet man bei den Präsokraten. Das wird immer subtiler, 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 bis man dann bei Hegel selbst kommt. Davon muss man nicht zu viel halten historisch, aber systematisch umso mehr, weil es Ihnen helfen kann, wenn Sie sich mit Hegel beschäftigen, zu sehen, was er eigentlich als das typisch Philosophische fand. Und er lässt die Philosophie bei Thales beginnen, ja, er könnte ja auch wenig anders, weil er ja auch keine historischen Studien betrieben hat, er hat sich einfach nur mal informiert, was sagt man über die Philosophiegeschichte und hat seine Spekulationen da reingegossen. Aber er, anders als wir es jetzt gemacht haben, diesen Bezug zur Wissenschaft, er reitet auf diesen Satz rum, das Prinzip sei Wasser. Und er liest das so, dass hier die Philosophie beginnt, weil hier die Vielheit auf eine Einheit reduziert wird. Und diese Einheit eigentlich zwar natürlich noch immer physisch ist, aber nach ihrer Begrifflichkeit schon von der, vom Sinnhaften getrennt ist, weil man spricht abstrakt von Wasser. Ja? Und genau diesen Übergang sieht er als die Geburt der Philosophie. Das heißt eigentlich Geburt des Begriffes. Und das können Sie hier schön sehen, in seiner Vorlesung über die Geschichte der Philosophie. Es lohnt sich, das zu lesen, muss ich sagen. Aber Sie sollen das auf keinen Fall als Fakteninformation sehen. Aber es ist so, wenn Sie mal Anregungen haben wollen, ist das durchaus zu genießen. Der thaletische Satz, dass das Wasser, das Absolute, da haben Sie es schon. Das steht natürlich nicht bei Thales, das Absolute. Das merkt Hegel selbst jetzt auch auf einmal. Oder wie die Alten sagen, das Prinzip sei, aber im Griechischen steht dann Arche, das ist dann ein bisschen anders, als wenn man im 19. Jahrhundert über Prinzip redet. Der thaletische Satz, dass das Wasser das Absolute oder wie die Alten sagen, das Prinzip sei, ist philosophisch. Das ist ein philosophischer Satz. Die Philosophie beginnt damit, weil es damit zum Bewusstsein kommt, das ist, was ich meine, das Erwachen des Geistes, damit kommt erstmal zum Bewusstsein, dass eins das Wesen, das Wahrhafte, das allein an und für sich Seiende ist. Also Hegel sagt, also die Philosophie beginnt damit, dass man versteht, dass die Frage nach dem Wesen immer die Frage nach dem Einen ist. Ja? Dafür kann man einige Philosophen anführen. Aber als Historiker würde ich sagen, man muss sehr vorsichtig sein. Weil was macht man zum Beispiel mit einem Demokrit, der das gerade verneint? Der sagt, nein, es gibt eine unendliche Anzahl von Atomen. Oder was macht man zum Beispiel mit den Manichäer, die gerade zwei Prinzipien annehmen? Natürlich, dann werden Hegelianer sagen, ja, aber das kann man nicht denken. Man kann nicht zwei Prinzipien denken. Da würde ich sagen, ja, ob man das denken kann, ist abhängig von deinem Axiomensystem. Ich würde mal ein bisschen vorsichtiger sein und den Philosophen nicht das Gesetz vorschreiben. Oder vielleicht noch interessanter, was muss man halten von einer solchen Behauptung, wenn man als christlichen Autor die Trennung zwischen Gott und Geschöpf zum Ausdruck bringen will? Wenn man das verstehen will und man sagt, eigentlich, dass die Frage nach dem Wesen ist immer die Frage nach dem Einen, dann hat man sich schon dem Pantheismus verkauft. Also offensichtlich kann man es so platt gar nicht behaupten. Das tut sich gut und es hört sich auch, sagen wir mal, elegant an. Jeder will sagen, ja, in der Tat, wenn ich frage, was ist ein Apfel? Dann muss ich eine eindeutige Definition geben, die für alle Äpfel stimmt. Das ist die Frage Einheit und Washeit. Aber ist das jetzt etwas Methodologisches? Das würde ich direkt zustimmen. Oder ist es etwas Ontologisches? Da würde ich aber sehr vorsichtig sein. Weil wenn man das zustimmt, dann kauft man sich eine ganze Menge anderer Probleme, mit denen man vielleicht gar nichts zu tun haben will. Aber hier sehen Sie, wie, wenn man einen Philosoph fragt, womit beginnt die Philosophiegeschichte, dann, und Sie kriegen dann eine Antwort, das ist schon sehr lehrreich. Ein zweites Beispiel, Pythagoras. Das ist Nummer 23. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Aber nicht so weit zurück, wir gehen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Also Übergangszeit, Mittelalter, Neuzeit. Cusanus, ein deutscher Philosoph, der aber auf Latein schrieb, hat ein ganz berühmtes Werk geschrieben, 1440 zu Ende gebracht, De Docta Ignorantia, die belehrte Unwissenheit. Und in dieser Schrift versucht er klarzumachen, dass eigentlich jedes Wissen gleichzeitig auch ein Nichtwissen ist. Und wie argumentiert er? Er sagt, Wissen ist immer zueinander in Bezug setzen. Ich habe zum Beispiel ein Konzept von Apfel und jetzt habe ich einen konkreten Apfel und jetzt kann ich mal sehen, inwiefern er diesem Idealbild entspricht. Und Cusano stellt fest, dass zumindest in der endlichen geschaffenen Welt es keine zwei Dinge gibt, die einander völlig ähnlich sind. Das heißt, dass welche Dinge du auch nimmst, du setzt Dinge immer zueinander in Bezug, wo immer ein mehr oder ein weniger ist. Und auch wenn du über die transzendente Wirklichkeit sprichst, dann hast du ja den unendlichen Abstand. Auch dann gilt es immer mehr oder weniger. Nun, damit, sagt Cusano, ist man, sobald man vom Denken spricht, immediat in eine Zahlenwelt. Und das, hebt er dann hervor, ist wahrscheinlich der Grundgedanke von Pythagoras gewesen. Ich lese das mal vor, ganz am Anfang von De Docta Ignorantia. Die Zahl umschließt also alles, was zueinander in proportionale Beziehung gebracht werden kann. Nicht nur bei den Quantität findet sich also die Zahl, das ist ja trivial, von der das proportionale Verhältnis ja abhängt, sondern sie findet sich ebenso bei allem, das in der Substanz oder in dem akzidentellen Bestimmungen irgendwie in Übereinstimmung stehen und sich unterscheiden kann. Also bei alles, wo du von Einheit und Differenz sprechen kannst, das war das Beispiel mit dem Apfel, du hast das Ideal und hast dann den Apfel, okay, das ist die Einheit und jetzt, wie weit weicht das ab? Das war wohl der Grund, der Pythagoras veranlasste, in der Kraft der Zahlen das Konstitutions- und Erkenntnisprinzip von allem zu sehen. Konstitutions- und Erkenntnisprinzip, zwei ganz verschiedene Dinge. Also es ist nicht nur auf der begrifflichen Ebene, wie wir die Wirklichkeit verstehen, sondern auch, wie die Wirklichkeit selbst aufgebaut ist. Ob der Pythagoras das so verstanden hat, das weiß ich ja nicht. Und jetzt schließlich Anaxagoras bei Leibniz. Da sind wir im 17. Jahrhundert, wohlgemerkt 1668, als Leibniz seine metaphysische Abhandlung schrieb. Der Leibniz, ich habe den ja am Anfang der Vorlesung genannt, das war so eine Person wie Thales. Also sie hat sich viel mit Geometrie beschäftigt, hat aber auch für seinen Herrn viele praktische Sachen gelöst. Also er war so eine Art von Denkmaschine. Er hat sich auch mit Politik beschäftigt, also ein Ratsmann, der die ganze Zeit nur auf seinem Stuhl saß und schrieb und andersweitig unterwegs war. Und als er für seinen Herrn, ich plaudere jetzt ein bisschen länger, weil wir haben ja noch 5 Minuten, als er dann für seinen Herrn irgendwie im heutigen Ostdeutschland Wasser aus den Minen pumpen musste und dafür ein neues System bedenken wollte, das Wetter aber sehr schlecht war, er also nicht arbeiten konnte, da hat er diesen metaphysische Abhandlung geschrieben. Und der Leibniz war jemand, der sehr gut von den damaligen Diskussionen wusste und auch mit vielen Gelehrten diskutierte. Und eines ging ihm ein bisschen auf den Wecker. Und das war, dass viele seiner Kollegen versuchten, die Welt, wie wir, was wir heute nennen würden, rein physikalisch zu verstehen. Das heißt, dass quasi die Gründe immer nur materielle Gründe sind, dass man quasi die Wirklichkeit nur eindimensional erklärt, wie wir das in der letzten Vorlesung bei Demokrit gesehen haben. Und Leibniz versucht dann auf mechanische Gründe, Sie müssen diesen Traktat mal lesen, er versucht dann physisch zu beweisen, dass man das nicht tun kann, dass man quasi noch ein zweites Niveau annehmen muss. Und wenn er versucht, sich zu verteidigen, verweist er dabei auf eine ganz berühmte Stelle aus Platons Phaidon, wo Platon genau dasselbe Problem hatte. Und Platon, Sie haben hier ein schönes Beispiel, eine philosophische Kette, verweist dann auf Sokrates, der Anhänger von Anaxagoras war und vor allem bei dem Anaxagoras hervorhob, dass also die materielle Wirklichkeit quasi aus einem geistigen Prinzip heraus erklärt wird. Und jetzt soll es uns nicht so sehr um Materie und Geist gehen, sondern ganz abstrakt um die Frage, wenn man Wirklichkeit erklären will, ob man das immer eindimensional tun kann oder ob man zumindest methodologisch zwei Niveaus annehmen muss. Aber das können wir jetzt natürlich nicht behandeln, aber ich lese Ihnen mal diese Stelle. Also das geht so bla 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 bla, er hat da so vieles geschrieben. Und dann auf einmal, das erinnert mich an eine schöne Stelle der Sokrates in Platons Phaidon, die mit meinen Einschätzungen dieses Punktes wunderbar übereinstimmt. Sie sehen, wie Philosophen argumentieren, ne? Die sind sehr autoritätsgläubig. Die sagen, wenn ein Alter das gesagt hat, muss es ja wohl stimmen, ne? Der mit meinen Einschätzungen dieses Punktes wunderbar übereinstimmt und eigens gegen unsere allzu materialistischen Philosophen geschrieben scheint. Jetzt überspringen wir. Ich hörte eines Tages, sagte Sokrates, jetzt kommt diese Stelle aus Platon, jemanden in einem Buch des Anaxagoras lesen, worin es heißt, dass ein verständiges Sein, das ist dieser Nuss, Ursache aller Dinge sei und dass es sie disponiert und geschmückt habe. Das ist also die Stelle, die wir vorhin gesehen haben, aber dann ein bisschen anders formuliert. Das war, was ich euch heute sagen wollte. Wir schließen die Sitzung hier. Wenn Sie Ihren Namen noch nicht auf die Teilnehmerliste eingetragen haben, bitte, hier liegen zwei Teilnehmerliste und nächste Woche steht dann Platon dran. Danke.